Wie läuft der Tag, Liebling?
Hallo Anke Engelke.
Hallo Christian Thees.
Jetzt hast du ein bisschen gebraucht, oder?
Da
war so eine Verzögerung drin.
Nein, ich habe nur gerade Teewasser aufgesetzt.
Ach, verstehe.
Ich habe Angst, dass das gleich.
Oh,
Entschuldigung, ich habe nur Angst, dass das gleich hier loszischt und dann und ich dich dann und
mir entgeht nichts. Aber du weißt, ja, es gibt manche Menschen, die können nicht telefonieren. Es gibt Menschen, es geht nicht.
Ich bin kein guter Telefonierer. Ich kann das
doch
wirklich nicht.
Du bist, ich telefoniere jetzt seit 20 Jahren mit dir. Du bist ein guter Telefonierer.
Du bist auch der Einzige, mit dem ich so lange telefoniere, Chrissy.
Aber es gibt Menschen, die brauchen am Telefon immer eine volle Sekunde, manchmal zwei, bis sie reagieren. Hallo, wie geht's? Geht gut, danke. Kennst du solche Menschen?
Kennst du meinen Freund Hinrich? Hinrich Frank?
Nur vom Namen.
Der schweigt manchmal einfach an.
Verstehe,
der ist
auch
Musiker.
Gut.
Der schweigt manchmal. Dann fragst du was und dann denkst du, die Leitung ist tot oder er ist tot, aber da kommt nichts.
Aber der ist Jazzmusiker, da wundert man sich sowieso über nichts.
Also, das nicht. Na, Hauptsache, ich kann deinen Vorurteil ein bisschen füttern hier.
Aber ja, es gibt Menschen.
Ist etwas verschroben. Ja, ich kenne das. Aber ich telefoniere nur mit dir. Ich mag das nicht, telefonieren. Mhm. Weil ich immer denke, es gibt so viel schöne andere Dinge, die man tun kann.
Das Witzige ist, du kennst solche Menschen, glaube ich, nicht. Und ich kenne mehrere davon.
Ich telefoniere ja mit niemandem.
Naja, deswegen hast du ein Glück. Hast du ein Glück. Ja. Weil das macht einen wahnsinnig, wenn die immer eine Sekunde brauchen. Und du denkst, warum sagt er jetzt nichts? Da ist er. Also gut, erzähl mal, was war es bei dir heute?
Chrissy, kennst du die Generation Snowflake?
Nein.
Generation Schneeflocke.
Nein.
Ist eine Riesenwissenslücke. Habe ich in der Zeitung gelesen und, warte mal, jede Schneeflocke war, ach so, da ging es um Schneeflocken. Habe ich in meiner Sonntagszeitung gelesen. Da ging es darum, dass die ja dieser perfekten Symmetrie folgen und so. Das ist ja wirklich immer wieder faszinierend, ne? Also, als es geschneit hat jetzt am Wochenende, das war ja, als diese ersten Schneeflöckchen da kamen, am ersten Advent, da ist ja mein Herz aufgegangen. Herrlich. So. Aber, was ich nicht wusste, es gibt eine Generation Snowflake. Das ist ein Begriff, der in der USA relativ gängig ist. Das sind die um 1990 Geborenen. Die Generation, die zu verwöhnt ist, zu sehr verwöhnt wurde von den Eltern. Das sind Menschen, die unflexibel sind, schnell beleidigt sind und sehr unflexibel sind im Denken und im Handeln. Das ist die Generation Snowflake. Und
aber warum heißen die Schneeflocke?
Weil die so, weiß ich nicht, wenn ich mir das Bild vorstelle, das zerrinnt halt schnell und kannst du nicht greifen, vielleicht sowas. Du, aber stell dir vor, gibt noch mehrere Bedeutungen, beziehungsweise Bedeutungen nicht unbedingt, aber Konnotationen. Wenn dieser Begriff gebraucht wird, zum Beispiel die Brexit-Gegner wurden auch die Snowflakes genannt. Dann gab es, dann gibt es immer noch aktuell Debatten rund um das Thema Transgender, ob es eine dritte Toilette geben soll oder Toilette für alle. Da wird auch, sagen die Kritiker auch, das sind Leute, die sich damit befassen, da ist Snowflake. Dann gab es sogar auch im 18. Jahrhundert, gab es Weiße, die gegen die Abschaffung der Sklaverei waren, die nannte man Snowflakes. Dann wird auch Donald Trump als Snowflake bezeichnet, weil er so wehleidig ist und immer so viel jammert und schimpft. Das war mir alles komplett neu. Für mich war Snowflake so klar besetzt mit der Schneeflocke nur, aber ist eine Metapher oder auch, ist ein Begriff mit mehreren Bedeutungen. Ja. Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
Ich habe gelesen von Peter Zingler. Peter Zingler war 25 Jahre Profi-Dieb und hat Läden ausgeräumt. Saß insgesamt
ja auch eine Berufsbezeichnung, oder Profi-Dieb?
Ja, saß insgesamt 12 Jahre im Gefängnis und mittlerweile schreibt er Drehbücher für den Tatort. Schreibt, glaube ich, gerade an seinem 21. Tatort.
Da ist aber gut rausgekommen, denn eigentlich möchte man ja, ist das ja erstmal kriminell und erstmal nicht so lustig, oder?
Ja.
Das hat ja gleich was Süßes, wenn es Profi-Dieb heißt, denkt man, wie süß.
Ich weiß nicht, süß. Der hat auch damals, wenn sie erfahren haben, dass er mal im Knast gewesen ist, ist er seine Jobs immer wieder losgeworden. Als er anfing, Drehbücher zu schreiben, da wurde er plötzlich rumgereicht. Hier, ein echter Krimineller, der weiß, wovon er schreibt. Und da war es ein Vorteil.
Okay.
Ja, eigentlich ganz süß.
Ja, verstehe.
Er wurde aber gefragt, wurde bei Ihnen schon mal eingebrochen? Und dann sagte er, ja, als Dieb bestohlen zu werden, das ist das größte Leid auf Erden. Ich habe mich über die Unordnung geärgert. Es waren keine Profis. Diese Tageseinbrecher sind ja alle keine Profis, sagt er.
Ach so, und Profis machen keine Unordnung, oder was?
Genau. Und er hat früher Fernseher und Videorekorder mitgenommen, früher, zu seiner Zeit. Aber dafür gibt es heute kein Geld mehr für Fernseher und Videorekorder. Jetzt gehen sie nur noch auf Schmuck oder auf Bargeld. Und das ist gerade in Wohnungen ganz schwer zu finden. Also er könnte heutzutage von der Arbeit gar nicht mehr leben, sagt er. Und dann hat er erzählt, Das erste Bild, das er geklaut hat, das war ein Miro, ein sehr großes Aquarell. Und er hat in einer Kunstzeitschrift gesehen, dass es ein paar Jahre vorher für 120.000 Franken in der Schweiz, also ich glaube, so, gehen wir von aus, von 120.000 D-Mark oder Euro, weiß gar nicht, versteigert worden war. Und er hat es dann verkauft für 40.000 Mark an den Innenminister eines deutschen Bundeslandes.
Oh.
Und er hat erzählt, ich habe dem eine Geschichte erzählt, wie ich an das Bild gekommen bin, von der wir beide aber wussten, dass diese Geschichte nicht stimmt. Aber wenn jemand günstig an etwas kommen kann, das ihm Spaß macht, dann fragt er nicht mehr genau nach. Und für mich beginnt genau da die Kriminalität, hat er dann erzählt.
Ja. Minister.
Ja, aber wirklich, man möchte wissen, welcher war das jetzt.
Ne?
Aber sagt er natürlich nicht.
Naja.
Okay. So, und dann wurde er gefragt, wie wurden Sie zum Einbrecher? Und jetzt kommen wir nach Köln, Liebchen, jetzt kommen wir nach Köln.
Und hat er gesagt, ihr seht mein Herz.
Angefangen hat das in der Nachkriegszeit in Köln. Da hat nämlich jeder alles geklaut. Denn der Kardinal Frings hatte das ja erlaubt. So haben es jedenfalls die Kölner interpretiert. Das Wort war damals Fringsen. Für irgendwas stehlen.
Was erlaubt Fringsen, ist. Ja, ja, Fring. Das kenne ich. Das
du kennst es?
Ja, klar.
Ach komm,
sicher.
Ja, du kennst es. Ja, und dann sagt er, die Erwachsenen haben uns Kinder damals zum Schmuggeln über die belgische Grenze geschickt. Hin haben wir Buntmetall gebracht, zurück Zigaretten. Wir sind durch den Hürtgenwald gelaufen. Das war das letzte große Schlachtfeld der Ardennenoffensive gewesen. Da lagen noch Panzer drin, überall Waffen, da hingen Tote, da waren Minen. Da haben uns die Erwachsenen durchgeschickt. Man merkt ja überhaupt nicht, wie man ausgenutzt wurde als Kind. Ich fand's auf jeden Fall spannend. Und Unrechtsbewusstsein, das konnte ich auch nicht lernen, sagt er. Denn immer wenn ich ankam und hatte zum Beispiel 4 Eier, dann hat die Oma gesagt, das hast du gut gemacht. Ja, und er sagte, und so ist der Dieb in ihm entstanden. Woraus ein ganzer Beruf wurde für ihn dann. 25 Jahre lang. Aber mittlerweile schreibt er Tatort-Drehbücher. Peter Zingler heißt er. Peter Zingler. Gut. Morgen wieder. 10 nach 11. Hier in SWR 3.
Bis morgen, Snow.
Bis morgen, Flake.